Herzlich willkommen bei Wem gehört die Stadt? Der Podcast von Chemnitz Nazifrei. Genau der Podcast, den Chemnitz verdient.
Hallo, willkommen zur ersten Folge von Wem gehört die Stadt? Der Podcast von Chemnitz Nazifrei. Wir fahren heute eine Runde Ringbus. Wir sind gerade losgefahren mit der 82B am TU Campus und werden eine Runde durch die Stadt fahren, uns das ein bisschen angucken. Ich bin Arlo und wir machen das natürlich nicht alleine, sondern wir haben uns Dominik eingeladen. Dominik, willst du dich einmal vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Dominik. Genau, ich bin in Karl-Marx-Stadt geboren, 1981. Und habe hier in Chemnitz, also bin hier ganz lange gewesen, bin in Chemnitz aufgewachsen, in Karl-Marx-Stadt aufgewachsen und habe dann hier auch noch studiert, Philosophie. Und habe insgesamt 30 Jahre in der Stadt gewohnt. Jetzt wohne ich mit meiner Family so in Leipzig auch, aber auch in Chemnitz, also beide Städte. So.
Das ist voll, also erstmal vielen Dank, dass du mit uns mitfährst und uns ein bisschen was erzählen willst. Wir haben uns natürlich ein bisschen eingelesen und du bist Humangeograf. Hm. Was macht ein Humangeograf?
Ja, das, ich glaube, wenn man da jetzt an das Schulfach Geografie denkt, da ist man wahrscheinlich nicht so auf dem richtigen Dampfer. Das ist wie so eine Art von Raumsoziologie. Also in der Humangeografie befasst man sich quasi mit Gesellschaft und betrachtet das aber immer anhand von räumlichen Kategorien und stellt sich zum Beispiel die Frage, warum ist es hier so und warum ist es dort anders? Also warum funktioniert alles irgendwie an unterschiedlichen Orten irgendwie unterschiedlich?
Du sagtest schon, du kommst aus Chemnitz. Ist das auch der Grund, warum du dich entschieden hast, zu Chemnitz zu forschen?
Ja, ganz bestimmt. Also wenn man hier groß geworden ist und vielleicht später als Erwachsener so einen Blick zurückwirft, dann wird wahrscheinlich so gut wie jeder finden oder bemerken, dass es irgendwie krisenhaft war, dieses Aufwachsen. Also es ist irgendwie, dass da irgendwas nicht gestimmt hat. Zumindest wenn man sensibler ist, will ich nicht sagen, dass ich total sensibel bin, aber ich glaube, so sensibel schon, dass ich gemerkt habe, dass sich da was in meiner Jugend so zusammengeballt hat.
Das klingt auf jeden Fall nach einem großen Forschungsgebiet, einer großen Thematik, mit der man sich da beschäftigen kann. Vielleicht noch kurz zu dir weiter als Fragen noch. Du arbeitest für das NSU-Dokumentationszentrum, das wir jetzt seit einer Woche, zwei Wochen in Chemnitz haben. Was ist da deine Rolle?
Genau, es gibt ja mehrere Bereiche im Dokuzentrum. Und ich bin im Forschungsbereich. Ich befasse mich also quasi mit der Forschungsperspektive auf NSU, Kerntrio, aber eben auch mit dem Sozialraum Chemnitz. So, das ist das Spannende, dass man das zusammendenkt, dass man sowohl die Angehörigenperspektive eben denkt, als auch diesen Sozialraum und das versucht halt zusammenzubringen. Also tatsächlich auch, um zu verstehen, dass diese, sag ich mal, Entlokalisierung dieses Terrors, nämlich dass das hier nur scheinbar nur vorbereitet wurde und andernorts der Terror dann ausgelebt wurde, dass das halt nicht so stimmt und dass man diese Aufgespaltenheit des Raums irgendwie zusammenbringt.
Das, auch das ist mega spannend. Ich habe das Gefühl, unsere Zeit im Bus wird ein bisschen knapp, aber wir gucken mal, dass wir das durchkriegen. Eine letzte Frage, so zur Einstimmung. Hast du einen Lieblingsort hier in Chemnitz?
Lieblingsort? Also ich mag ja die Leere von Chemnitz. Und dieser Ort ist überall.
Das stimmt. Leeres Chemnitz. Genau, Chemnitz, leeres Chemnitz. Es gibt ja viel Leere zu sehen in Chemnitz. Aber wir haben dich ja auch kennengelernt mit Stadtführungen, die sich mit dem beschäftigt, was in Chemnitz ist. Wie bist du dazu gekommen, deine Forschung ja wahrscheinlich dann auch in Stadtrundgängen anzubieten?
Ja, also es hat schon immer ein großes Mitteilungsbedürfnis, was diese ganzen Themen betrifft. Und ich glaube, das hat sich so experimentell einfach herauskristallisiert, dass es einfach eine tolle Bewegungsform ist, um auch zusammen mit anderen Menschen in Denkprozesse reinzukommen. Also, dass man gemeinsam über Krisen nachdenkt, die was mit Raum zu tun haben und ganz konkret mit einem Chemnitzer Raum. Das heißt also, dieses sich bewegen, an Orte gehen, lässt halt auch immer wieder Assoziationen entstehen und das unterscheidet sich dann schon von einem Vortrag. Das merkt man schon, ein Vortrag ist was Statisches und so ein Stadtrundgang löst halt bei verschiedenen Menschen so Assoziationen aus und Erinnerungen aus und das hat es immer sehr fruchtbar gemacht. Also das halt gerade, wenn da ältere Chemnitzerinnen zum Beispiel dabei sind, dass die dann halt Schwenke aus ihrem Leben erzählen oder sagen, na das, also weil natürlich, meine Stadtrundgänge sind sehr kritisch, Und es ist auch sehr herausfordernd, gerade für Menschen, die, sage ich mal, eine Perspektive auf die Stadt haben, dass man ihr doch irgendwie mal auch mal was Gutes widerfahren lassen sollte. Und das ist dann mal sehr produktiv, da irgendwie zusammenzukommen, weil man eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt ist vielleicht.
Ja, das ist, glaube ich, auch für uns noch eine, können wir als Empfehlung auf jeden Fall mitgeben, so für Menschen, die sich für Chemnitz interessieren oder deine Stadtrundgänge mit zu besuchen, die Lehre, du hast es jetzt, die Lehre zu sehen und du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt, du redest immer von Krisen dieser Stadt. Kann es sein, dass solche Krisen dieser Stadt dann auch zu so einer bestimmten Mentalität in Chemnitz geführt haben, die man als typisch Chemnitz beschreiben könnte und wie würdest du die beschreiben?
Ja, ja, mit Krisen, was meine ich damit? Also in gewisser Weise ist ja Chemnitz einfach nur eine typisch ostdeutsche Stadt. Und diese ostdeutschen Krisen, also, ne, also diese, die Verallgemeinerung sind die ostdeutschen Krisen. Also das, was seit 1989 passiert ist. Vielleicht könnte man auch davor ansetzen. Also Nationalsozialismus, die langen Linien vom Nationalsozialismus sind auf jeden Fall auch relevant. Aber diese spezifischen Ostkrisen, die kulminieren halt, wie ich finde, an so einem Ort wie Chemnitz sehr stark. Weil, und das würde ich schon so als so einen Unterschied vielleicht zu diesen anderen Großstädten in Ostdeutschland betrachten, weil sie wie so eine Art von Erzählgemeinschaft gibt, die ungebrochen ist. Was meine ich damit? Also seit 89 sind halt sehr, sehr viele Leute aus Chemnitz weggezogen. Und das war ein sehr, sehr selektiver Wegzug. Also sind bestimmte Gruppen aus der Stadt weggezogen und bestimmte Gruppen sind halt eher in der Stadt zurückgeblieben. Und diese zurückgebliebenen Gruppen, und ich meine das jetzt gar nicht abwerten, bilden die so eine Art von Erzählgemeinschaft und, naja, und konservieren da in gewisser Weise Erzählungen. Und es ist ganz schwer, die aufzubrechen. Ich habe die ja mal als Gegenbild, weil ich mich da eben forschungsmäßig auch damit befasse, eben die Stadt Leipzig, in der ich ja auch wohne und auch ein ganz gutes Gefühl dafür habe, wie da die Stimmung ist. Und da sind diese alten Krisenerzählungen eigentlich fast wie verschwunden, weil kaum jemand sozusagen, also da hat niemand die Hoheit über die alten Geschichten. Dadurch, dass da so viele neue Menschen hingezogen sind, die damals damit gar nichts zu tun haben, mit diesen Krisengeschichten, konnten die so eine Art Gegennarrativ da drüber setzen. Und in Chemnitz würde ich fast sagen, ist dieses alte Narrativ, wie so eine Art Echokammer vielleicht, dieses alte Narrativ hegemonial geblieben. Aber da kommen natürlich noch andere Spezifika dazu, aber dieses Demografische finde ich immer sehr, sehr wichtig.
Du hast gerade schon von Leipzig gesprochen. Wir wohnen ja auch alle in Chemnitz und kommen von hier. Bei uns schwebt auch immer wieder so über den Köpfen, über unsere Gesprächen, dass Dresden und Leipzig so eine, auf jeden Fall eine ganz andere Perspektive auf sich selber haben und von uns eine andere Perspektive haben als das, was Chemnitz ist. Man kann fast von so großen Geschwistern reden, zu denen man auch gerne aufschaut, weil da gibt's das alles, was wir irgendwie nicht haben oder was wir denken nicht zu haben. Würdest du da mitgehen? Würdest du sagen, dass das schon so Teil davon ist?
Ja, also Sachsen hat ja nochmal diese spezielle Konstellation mit diesen drei Großstädten. Das ist ja in den anderen ostdeutschen Bundesländern nicht der Fall. Also wenn jetzt Chemnitz irgendwie in Thüringen sein würde oder in Sachsen-Anhalt, wäre es auf einmal die Hauptstadt. So ist es halt nur die dritte. Und es gibt ja so eine ganz, ganz lange Geschichte damit. Es sind ja so ganz lange Linien, dass das Chemnitz immer im Schatten von Dresden und Leipzig steht. Das steckt da sogar schon in diesem alten Spruch drin, der in Zeiten der Industrialisierung sich herauskristallisiert hat. In Chemnitz wird gearbeitet, wird produziert. In Leipzig wird damit gehandelt, mit diesem Produkt. Und in Dresden wird es verprasst. Und das ist ein ganz alter Spruch und der will aber nicht verschwinden. Und ich würde sagen, dass dieses Nicht-Verschwinden, dieses Spruch halt darauf hinweist, dass es immer noch auf so einer affektiven Ebene doch so ein Lebensgefühl in der Stadt trifft. Und ja, also ich habe das selber, wenn ich so zurückerinnere, mich, ich habe das selber auch immer so empfunden, dass ich irgendwie nach...
Jetzt steigen hier mehr Bekannte ein, witzig. Ja, du musst jetzt durchziehen.
Aber ist schön. So real. Genau, ich habe das selber mal erlebt, dass ich so als Studi in Chemnitz, als Philosophiestudent, habe ich immer so geguckt, wer geht eigentlich so aus von Chemnitz aus nach Dresden, wer verlässt uns nach Dresden und wer verlässt uns nach Leipzig. Ich habe schon damals so gemerkt, nach Dresden gehen eher so die so die Hippies, also jetzt, ne, also jetzt mal überspitzt gesagt, also eher so Leute, die so einen Lebensstil haben wollen und eigentlich so in Ruhe gelassen werden wollen, die so eher kiffen wollen, so ungefähr. Und nach Leipzig gehen die Leute, die irgendwas wollen, die irgendwie was so ein politisches, sehr starkes Bedürfnis haben, auch ein Theoriebedürfnis haben. Und das war so 2005 rum. Und spätestens mit Pegida ist es irgendwie alles viel klarer geworden, was diese zwei Städte jemals so für also so eine Art von Textur haben. Genau, aber ich habe es halt lange Jahre immer nur betrachtet, als eben aus der Perspektive des Verlassenwerdens. Also welche Charakteristika die Leute haben, die aus Chemnitz eben weggehen in diese zwei Richtungen.
Mit Verlassen lässt sich ja häufig auch Vergessen irgendwie verbinden. Sowohl von den Leuten, die wegziehen, vergessen die Chemnitz, aber auch hat Chemnitz das Gefühl, vergessen zu sein? Oder vielleicht sogar, wie Kraftklub das sagen würde, ist Chemnitz die Stadt der Verlierer?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Trauma. Dieses permanente Verlassenwerden, glaube ich, steckt den Leuten ziemlich tief in den Knochen. Also wenn man sich mal vorstellt, die Stadt hat 320.000 Einwohnerinnen in den 80er Jahren und auf dem Tiefpunkt 240.000 und das trotz vieler Eingemeindungen. Da kann man so sagen, 80.000 Leute sind irgendwie weg. Ja, da steckt, also noch, ich erinnere mich noch an den Spruch, dass zu Weihnachten, also in den 2000er Jahren war das so, hat man das immer so gesagt, zu Weihnachten hat Chemnitz wieder 300.000 Einwohnerinnen. Das war so eine Sehnsucht, also vieler Leute, dass die doch irgendwie wiederkehren sollten, die Menschen, die nach, also die jungen Leute, die nach München und Stuttgart zum Arbeiten gegangen sind. Das war damals das Narrativ, später weg war das schon ein bisschen anders. Aber das war mal ganz wichtig, dass Chemnitz eigentlich immer größer ist, dass die Leute eigentlich nur in der Diaspora sind und vielleicht irgendwann wiederkommen. Also eigentlich wurde Chemnitz auch immer größer gedacht, auch als es schon kleiner wurde.
Ja. Also würdest du dir widersprechen, also du würdest sagen, Chemnitz, ja, häufiges Gefühl von Verlassenwerden, von Vergessenwerden, aber eben nicht von Vergessenwerden. Die Leute denken noch dran und die kommen dann Weihnachten wieder.
Na, jetzt ist es nicht mehr ganz so. Also die Leute kommen mittlerweile auch nicht mehr Weihnachten wieder, weil ja die Generationen ja auch sich kennen. Ja. Also es sind jetzt selber Leute in München oder Stuttgart, zu denen zu Weihnachten gekommen wird, weil es ist ja alles schon wieder 35 Jahre her teilweise.
Ja.
Aber genau, das ist eigentlich nur eine Metapher dafür. Also es gibt, also wenn man darüber spricht, was ist in dieser Stadt passiert, was ist in Chemnitz passiert, da kommen da ganz andere Komponenten dazu, wie dieses gebrochene, sag ich mal, Produzentenbewusstsein. Also Chemnitz ist eine Stadt der Produktion, also eine Stadt des Hochbetriebs, der hohen Industrialisierung und dann dieser Totalzusammenbruch in den 90er Jahren, was ja auch abgestrahlt hat auf dieses Selbstbewusstsein der Menschen, dass irgendwie, dass sie die Produzentinnen sind, dass sie an dem Ort sind und das auch nochmal in Bezug auf diesen Spruch, mit diesen in Chemnitz wird produziert und so weiter und so fort, dass da drin steckt ja auch so eine moralische Ökonomie. Also hier an diesem Ort finden eigentlich die wichtigen Prozesse statt, die ungesehen sind. Deswegen Kulturhauptstadt, CBNC, nicht ganz unpassend, dass in dieser moralischen Ökonomie, also in diesem Empfinden der Menschen vor Ort, ist es so, wie eigentlich sind wir ein ganz wichtiger Ort, mindestens historisch betrachtet, an dem eben das Wichtigste passiert, nämlich der Produktionszusammenhang, auch aus einer Klassenperspektive durchaus interessant, das zu betrachten. Aber es wird nicht gesehen, so wie es das historische Proletariat halt nicht gesehen wird. Also das ist, also ich finde das gar nicht so doof, weil natürlich, was heißt denn ungesehen? Das ist halt gerade der Charakter von Ausbeutung. Das sind, also mit Marx gesprochen, finden hier die Prozesse statt, die halt also Ausbeutung betreffen. Und Ausbeutung ist unsichtbar oder wird unsichtbar gemacht. Also von daher ist es jetzt nicht ganz zufällig, dass die Chemnitzerinnen sich ungesehen fühlen, denn gleich natürlich diese räumliche Sortierung von Ausbeutungsprozessen natürlich Quatsch ist. Also Dresden beutet nicht Chemnitz aus oder so. Das ist alles unscharf, aber auf so einer Affektebene, auf so einem spontanen proletarischen Bewusstsein würde ich sagen, ja, da ist was dran.
Das ist, du machst ganz viel auf. Ich glaube, wir müssen hier mal so ein Stückchen weiterlaufen gerade, also fahren in dem Sinne, weil wir sitzen im Bus. Wo wir gerade vorbeigefahren sind, das war die Sachsenallee und das verbindet, kann sich ja jetzt dann trotzdem ganz gut da irgendwie reindenken, weil zum Produzieren gehört auch das Konsumieren und natürlich müssen Menschen in Chemnitz auch konsumieren. Und das passiert selten in der Innenstadt, so ist zumindest unsere Wahrnehmung, viel häufiger passiert das irgendwie halt in so Einkaufszentren. Ist das so ein Spezifikum? Ist das was Besonderes? Ist es besonders, dass Chemnitz nicht so ein Innenstadtgefühl hat?
Ja, also wenn man sich die ostdeutschen Städte ansieht, dann gibt es bei jeder Stadt so einen Ring von Einkaufszentren da drum. Das war halt so eine sehr spezielle Situation 1990, kann man halt sagen. Da haben nämlich die Betreiber von Malls, westdeutsche Investoren, also ostdeutsche gab es in dem Sinne nicht, weil niemand das Geld hatte und das Kapital. Also westdeutsche Investoren haben halt explizit halt so Orte gesucht, wo sie ohne auf irgendwelche Regularien zu achten, weil eben das Baugesetzbuch noch nicht galt, das war diese kurze Zeit, als die DDR noch da war, beziehungsweise als das neue System noch nicht fest etabliert war, wo die zum Beispiel in Röhrsdorf, da ist ja das Chemnitz Center dann 1992, 93 gebaut worden, wo die Situation genutzt haben, dass es halt quasi rechtslose Raum war. Und dieser rechtslose Raum war aber nicht in der Chemnitzer Innenstadt, weil dort die ganzen Eigentumsverhältnisse noch zu klären waren, während das halt zum Beispiel am Stadtrand nicht der Fall war. Von daher entspricht so diese Chemnitzer Entwicklung schon eher so dem Normalfall ostdeutscher Stadtentwicklung, wenngleich es sehr, sehr krass ist. Also ich glaube sogar, dass die Pro-Kopf-Fläche von Einkaufsfläche in Chemnitz mit die höchste ist von den ostdeutschen Städten. Also die Investoren haben die Situation sehr gut genutzt und haben halt das Chemnitz Center, den Neve Park, Alt Chemnitz Center, Vita Center, Sachsenallee und irgendeins habe ich glaube ich vergessen, gebaut in einer ganz kurzen Zeit, nämlich innerhalb der ersten 5-8 Jahre.
Und ist das, also dieser intensive Flächenkonsum von Einkaufszentren mit ein Grund dafür, dass die Chemnitzer Innenstadt sowohl für Einheimische wie auch für Nicht-Einheimische immer so leer wirkt, unbelebt?
Ja, also da steckt ja auch wieder eine ganz, ganz, ganz große Krise da drin. Also dass die Chemnitzer Innenstadt so leer ist, wenn man mal zurückschaut, Anfang der 90er Jahre hat die Stadtverwaltung und die Stadtpolitik versucht, Investoren in die Innenstadt zu bringen. Es gab da einen groß bundesweit ausgeschriebenen Architekturwettbewerb für eine Mall. Und das ist 1995 ist das daran gescheitert, dass die Banken sich zurückgezogen haben, dass sie gesagt haben, quasi die Chemnitzer Innenstadt ist Risikokapital, weil dann schon klar war, am Stadtrand sind ja die Malls schon etabliert und kein Investor, keine Investorin wagt sich mehr in diese Innenstadt zu investieren. Und dann ist es quasi zusammengebrochen, dieses Konstrukt, und eingesprungen ist ein lokaler Held, Dr. Dieter Füßlein, eigentlich so eine Art von ostdeutscher Self-Made-Man, der dann gesagt hat, wir bauen diese Mall, also das war dann der Rote Turm, der hat dann Galerie Roter Turm, die dann tatsächlich heute existieren. Wir bauen die als mit dem Unternehmen Sachsenbau, das hieß direkt so, und verkörperte eben auch so einen Lokalstolz. Und er hatte das dann wirklich geschafft, dass er dann auch die Zustimmung und das Vertrauen der Banken relativ gut genoss. Die zogen sich dann aber trotzdem nochmal zurück, die Banken und die Kreditwürdigkeit. Und dann ist dann die GGG eingesprungen. Das heißt, das kommunale Wohnungsunternehmen ist dann, es ist alles sehr kompliziert, aber hat sozusagen eine Bürgschaft dafür abgeliefert, damit dieser Bau zu Ende geführt wird. Das ist total spannend, wenn man sich das mal anschaut, dass dann letztlich das kommunale Unternehmen die Bürgschaft durchführen muss für eigentlich ein privatwirtschaftlich kapitalistisches, ganz normales marktwirtschaftliches Ding, wie so eine Mall in der Innenstadt in Europa, das muss man auch mal sagen. Und ich glaube, das sind halt schon, in Anführungsstrichen Superlative, wo man sagen muss, das gibt's nicht überall. Das ist schon eine Chemnitzer Krise, die das markiert.
Die Existenz einer Mall in der Innenstadt als Chemnitzer Krise?
Die Nutzungsbedingungen, dass eben die Kommune selber, der lokale Staat mit der GGG, die ja eine hundertprozentige Tochter der Stadt ist, dass die einspringen muss, damit dieses privatwirtschaftlich, eigentlich kapitalistisch normal funktionierende Unternehmen überhaupt stattfinden kann. Also das ist sozusagen eine staatliche, dass der Staat einspringen muss.
Ja, und das ist die Innenstadt, also wir sprechen jetzt gerade von der Innenstadt in den 90ern, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Ja. Da gab es dann diese Mall, hat zu einer Belebung beigetragen. Also erste schnelle Frage, ja, die hat zur Belebung beigetragen. Und hat sich an dieser Belebung was geändert über die Zeit?
Würde jetzt so als Beispiel einfallen, 2015 der Zuzug von deutlich mehr Geflüchteten in Chemnitz. Und wie war diese Änderung, wenn es die gab?
Ja, also zunächst einmal, ich fand es immer sehr spannend, ich habe immer geguckt, weil es gab immer so eine Art von Wunschhorizont einer Kneipenmeile. Kneipenmeile war wie so eine Art von, also so eine Art von verstecktes erotisches Element von so vielen ChemnitzerInnen. Also auch in der Mangelung von so einem Szeneviertel. Man schaut ja mal sehr gerne nach Leipzig und nach Dresden. Die hatten ja die Neustadt, die Konnewitz und so weiter und so fort. Und in Chemnitz hat es immer alles gefehlt, so ein Szeneviertel, wo man weiß, wenn man abends hingeht, man ist nicht allein, sondern man trifft auf so seinesgleichen, auf Leute, die noch was wollen vom Leben. Und als eine Art von Ersatzstruktur war so dieses Ding Kneipenmeile. Und das hat dann auch die GEG gemacht. Ich glaube, ihr kennt das gar nicht. Ich habe es selber auch nicht, würde es auch nicht kennen. Aber tatsächlich wurde unter diesem Begriff Kneipenmeile dann in dieser Innenstadt, diese neu gebauten Innenstadt hinter der Galerie Roten Turm, sind ja auch so Wohngebäude, die neu gebaut wurden 2003, wurde dann so perlschnurartig so 5 Kneipen dort etabliert. Und das wurde dann offiziell als Kneipenmeile bezeichnet. Und das sollte eben gerade das bewirken, dass es eben nicht nur die Galerie Roter Turm gibt, sondern dass es so eine Art von Flair entsteht. Auch das ist ein Begriff, der sehr gerne da verwendet wurde. Also eine Atmosphäre, eine städtische Atmosphäre von, da ist was los. Aber das hat nie geklappt. Ne? Weil man merkt halt bei all diesen Unternehmungen, und auch das ist die Krisenform darin, das war ja immer so inszeniert. Das war ja immer so von der Stadt gefördert. Und dieses gefördert werden, das haftet dem ja auch an. Und das merkt ja auch der Letzte noch, dass es irgendwie so aufgesetzt ist.
Das heißt, auch bis heute hat sich dieses Gebiet mit angeblicher Kneipenmeile nicht etablieren können.
Ich glaube, die sind jetzt alle, wenn ich richtig informiert bin, in den letzten Wochen ist sogar was in der freien Presse stand, dass die letzte Kneipe gerade ausgezogen ist oder dicht gemacht hat. Also das gibt es nicht mehr. Aber genau, das Thema 2015 ist ja durchaus relevant. Also wenn ich so in 2000er Jahren und frühen 2010er Jahren die Innenstadt angeschaut habe, da war dann meistens nach um 8 Schluss, nach 20 Uhr, die sprichwörtlich hochgeklappten
Bordsteinkanten.
Ja, oder so. Also die
der Bordstein hochgeklappt.
Ja, der Bordstein einfach so hochgeklappt. Genau. Und das hielt eigentlich so auch so an. Ne? Also trotz dieser Intervention, dieser baulichen Investition und dass man da eben die Malls hingesetzt hat, die Kneipen und so, hat das eigentlich nicht so funktioniert. Und erst 2015 kam eigentlich dieser Paradigmenwechsel, dass auf einmal Menschen in die Stadt kamen. Und das entsprach, hätte sozusagen, wenn man das ganz abstrakt betrachtet, hätte das genau dem entsprechen müssen, was viele Menschen in Chemnitz sich auch gewünscht haben aus dieser Perspektive des Verlassenwerdens. Nämlich auf einmal kommen junge Menschen in die Stadt und bringen ein anderes Lebensgefühl mit rein. Was dann so aussah zum Beispiel, dass im Stadthallenpark, also vor der Stadthalle, eben junge Geflüchtete eben Picknick gemacht haben, Fußball gespielt haben, Volleyball gespielt haben, also eigentlich den öffentlichen Raum genutzt haben, so wie es eigentlich immer auch wieder die moralische Ökonomie in Chemnitz verboten war. Ne? Also gefühlt war sowas wie auf Wiesen sitzen nicht so ganz erlaubt. Ich habe mir das ja immer gewünscht in den 2000er Jahren, habe das ja versucht auch selber performativ herzustellen. Das hat nicht gefruchtet, aber auf einmal herrschte zumindest in der Innenstadt eine ganz andere Hegemonie, eine ganz andere Kräfteverhältnis, weil eben sehr, sehr viele Geflüchtete eben auch in den relativ kostengünstigen Plattenbauten dort in der Innenstadt Unterkunft finden konnten. Also die waren da tatsächlich zu Hause und gingen einfach vor die Tür und nutzten die Innenstadt.
Das ist eigentlich ein spannender Punkt, weil du sagst gerade, die kostengünstigen Plattenbauten ganz dem sozialistischen Städtebau entsprechend haben wir in der Innenstadt in Chemnitz Plattenbauten, und zwar große, viele und auffällige. Und das ist ja so eine Frage, die sich da aufwirft. Hängt denn so eine Stadtgestaltung über das, was man da einziehen lässt, das, was man da haben will, und Demokratie, wie hängt das zusammen? Und hat das in Chemnitz vielleicht funktioniert oder eben besonders nicht?
Meinst du jetzt vor 1989?
Nee, oder? Eigentlich eher jetzt, aber trotzdem haben wir sehr günstigen Wohnraum in einer Innenstadt. Hm.
Ja, also aus der Perspektive frag ich mich manchmal, warum die Stimmung eigentlich so mies ist, weil die Stadt Chemnitz ja tatsächlich kein Wohnungsproblem hat. Also die Probleme, die jetzt in Leipzig und Dresden und auch Erfurt und Halle durchaus auftauchen, nämlich dass Leute immer mehr an den Rand gedrängt werden, stadträumlich. Das ist in Chemnitz überhaupt kein Thema. Da kann man eben, wie sich eben 2015 und also in den folgenden Jahren gezeigt hat, da kann man selbst als mit jemand, der im Leistungsbezug ist, sowohl als geflüchtete Person als auch mit Bürgergeldhintergrund, kann man durchaus einfach mitten in die Stadt ziehen. Einfach weil überall sehr enger Besatz ist von kommunalen Wohnraum, genossenschaftlichen Wohnraum, der einfach nicht so in Wert gesetzt wird und wo auch große Leerstände herrschen. Also, also ich würde sagen, da herrscht zumindest ein großes Potenzial von Demokratisierung, weil gerade diese Genossenschaft, ich glaube insgesamt sind es 25% der Wohnungen in Chemnitz sind genossenschaftlich, also jede vierte Wohnung ist eigentlich im Besitz und im Eigentum der Menschen, die da drin wohnen, aber eben in Kollektivbesitz. Und dieser Gedanke, also dass sich so viele Wohnungen, dass sich so viele Wohnformen in Kollektivbesitz befinden, das ist ja eigentlich was radikal Demokratisches, was genutzt werden könnte, nämlich zu Aneignungsprozessen, dass man halt sagt, ja, wir betrachten das tatsächlich als Kollektiveigentum und nicht so als toten Wohnraum, wie das jetzt tatsächlich ist. Und da haben natürlich die Genossenschaften über viele Jahrzehnte, fast über Jahrhunderte, will man fast sagen, ein Interesse dran gewonnen, dass das, dass dieser Gedanke, dass es radikaldemokratisch aneignbar ist, dass das nicht gelebt wird. Das, also eine Genossenschaft ist viel einfacher zu organisieren und zu managen, wenn die Leute das als Wohnraum betrachten, wie jeder andere Mieter auch, der bei einem Privatmieter wohnt, nämlich einfach als Mietverhältnis. Und so ist es gelebte Praxis. Aber das müsste nicht so sein. Und gerade in einer Stadt wie Chemnitz ist das schon ein Potenzial, was gehoben werden könnte.
Das ist total interessant, weil wir, ne, Innenstadt, wir hatten das gerade sehr demokratisch oder hat viel Potenzial zur Demokratie, ob die Leute das so nutzen, die da wohnen. Ich glaube, das ist nochmal eine Frage, die sich stellt. Und diese Frage wurde auch ein bisschen beantwortet, seien wir ehrlich, weil in der Innenstadt kam es zu den Ausschreitungen 2018. Vielleicht jetzt ein großer Cut erstmal, aber. Oder auch nicht?
Nee, gar nicht.
Als Überleitungsfrage vielleicht auch gestellt. 2018 ganz viele Menschen, rassistische Ausschreitungen, ganz viele Menschen haben sich daran beteiligt, auch aus Chemnitz. Also müssen wir nicht behaupten, dass das irgendwie eine von außen aufgestülpte Sache war. Hat das was damit zu tun, dass den Menschen etwas weggenommen wurde, in dem Moment, oder sie das Gefühl hatten, es wurde ihnen nichts weggenommen, die das Gefühl hatten, dass ihnen etwas weggenommen wird, in dem Moment, wie die Innenstadt mehr von migrantischen Jugendlichen belebt wurde?
Ja, ich würde sagen, da drin steckt wie so eine Art von retrotopisches Verlangen. Retrotopisch im Sinne von viele Chemnitzerinnen, die nach 2015 beobachtet haben, was in der Innenstadt passiert, hatten den Eindruck, dass ihnen die Stadt weggenommen wird. Als wäre es vorher so gewesen, dass sie auf den Wiesen gesessen hätten. Das haben sie aber nicht gemacht. Und das ist, glaube ich, so der Clou, dass die Chemnitzerin, oder was heißt die Chemnitzerin, das ist Quatsch, ne? Also es ist viele Leute eben, gerade weil es eben so eine geschlossene Erzählgemeinschaft auch ist, wie ich am Anfang gesagt hatte, so sich gegenseitig versichern, dass das Leben in Chemnitz vor 2015 zum Beispiel ganz wunderbar war. Also dass man da quasi auf den Wiesen gesessen hatte mit Weingläsern und das Leben genossen hatte. So, also ich spitze zu, ne? Also das sind wahrscheinlich nicht die Bilder, die da in den Köpfen sind, aber zumindest so, dass eigentlich alles gut war, dass man gut gelebt hatte und dann kam eben 2015 und es wurde als symbolische Enteignung wahrgenommen. Und ich würde halt sagen, ja, diese symbolischen Enteignungen, die werden halt so, das sind so Kaskaden. Es gibt meines Erachtens im ostdeutschen Raum halt tatsächliche Enteignungen, die nicht nur symbolisch sind. Also zum Beispiel das Volkseigentum, also das sogenannte Volkseigentum nach eben 1989, was dann eben zerstört wurde, eliminiert wurde, anders verteilt wurde und natürlich nicht kollektiviert oder demokratisiert wurde. Oder sowas wie eben wie die Innenstadt, die nicht in Trab kam. Also hinter jeder dieser Krisen steckt eigentlich so eine Art von Enteignungsgefühl oder tatsächliches Enteignungsverhältnis. Und dieses 2015er entspricht wie so eine Art von Phantomschmerz. Ne? Also, dass man, dass das in gewisser Weise die Leute den Eindruck hatten, dass sie tatsächlich eine belebte, gelebte Innenstadt hatten, einen gelebten, angeeigneten Raum, der ihnen jetzt nun wieder einmal mehr abgetrotzt wird. Wenn man sich natürlich das genauer hinschaut und ich würde behaupten, diese Stadt war ja aneignungsfähig und genau das haben die neuen Menschen gemacht. Und das nicht mal, indem sie jemanden verdrängt hätten, das ist ja immer noch genügend Platz für alle, sondern sie haben halt, sie sind dort eben mit neuen Nutzungsformen einfach den öffentlichen Raum halt permanent zu frequentieren, halt dort hingekommen, waren sichtbar. Diese Sichtbarkeit ist auch spannend, wenn man das mal so betrachtet. Dieses Unsichtbare, dass sich nicht gesehen fühlen. Auf einmal sind da Menschen, die sind sichtbar und das neidet. Ja, auch sozusagen dieses Chemnitzer Grundgefühl hat ja da auch so neid. So von wegen, die haben die Dreistigkeit, sich sichtbar zu machen. Die haben sozusagen diesen Müßiggang, einfach auf einer Wiese zu sitzen, in einer Stadt, die dieses Produzentenbewusstsein hat, wo doch jeder unsichtbar hinter einer Maschine zu klemmen hätte. Auf einmal sind die da, leben da sich da einfach so aus und sieht so aus, als müssten die gar nicht arbeiten. Und das sind ganz viele Momente, die da zu dieser Wut führen oder zu diesem getriggert sind.
Du würdest also sagen, dass das Chemnitz-Gefühl, wir stellen jetzt mal in den Raum, dass dieses existiert, dass das klassische Chemnitz-Gefühl auch einen Einfluss darauf hatte, dass diese spezifische Chemnitzer Krise der Ausschreitungen 2018 überhaupt möglich war und so stark möglich war?
Ja, also ich würde sagen, diese Austrocknung von Lebensformen, die man lange Jahre gesehen hat, also dass da eben niemand auf Wiesen saß, dass es halt irgendwie keine Kneipenmeile gab, dass es keine vitale Innenstadt gab, Das hat schon dazu geführt, dass erste Anzeichen von Reurbanisierung, nämlich von Wiederbelebung, dass das irgendwie die Leute verstört hat. Und wenn man mal anschaut, was da 2018 die Hooligans, die da am Tag nach dem Mord da skandiert hatten, die haben halt gerufen, wir holen uns unsere Stadt zurück. Und das trifft das Lebensgefühl schon irgendwie. Also dass diese symbolische Enteignung, dass die gekontert wurde mit einem martialischen Versuch von wieder Kontrollaneignung, also wieder die Kontrolle, sich zurückzuholen, handlungsfähig werden zu können, indem man versucht, in der Innenstadt, und das haben die Hetzjagden dann auch verkörpert, den Menschen, den Körpern von migrantisierten Menschen habhaft zu werden und über die verfügen zu wollen, die irgendwie wegzuschaffen.
Und in dem Kontext, wir sind gerade am Bernsbachplatz, hier ist ein Netto. In letzter Zeit treten hier immer wieder alkoholisierte Jugendgruppen auf an rechten Jugendlichen, die sich ja auch den öffentlichen Raum nehmen und diesen, naja, sagen wir mal, beleben. Warum stört das diese Stadtgesellschaft, die sich ja anscheinend so sehr an 2015 gestört hat, so viel weniger, als es die Jugendlichen, migrantischen Jugendlichen machen, die objektiv betrachtet doch weniger störend sind? Da sie sich ja einen leeren Raum anscheinend genommen haben.
Also ob das jetzt weniger stört, ich glaube schon, also ja, tendenziell als Polemik kann man das sagen. Ich würde schon aber sagen, so viel muss man den Sicherheitskräften zugutehalten. Also diese neuen Jugendgruppen lösen schon relative Panik aus, auch in Sicherheitskreisen. Natürlich aus einer anderen Perspektive. Nicht, weil die Ideologie, also jetzt zugespitzt, ne? Also nicht so sehr die Ideologie steht da im Vordergrund, sondern durch die Devianz, die diese Leute verkörpern, also dass sie Menschen bedrohen, dass sie Recht und Ordnung außer Kraft setzen. Und das ist natürlich schon immer das Problem gewesen, dass man in Ostdeutschland, dass sowas, solche Jugendgewalt eben so tendenziell entpolitisiert wird. Aber ich würde das auch nicht als abschließenden Prozess betrachten. Ich denke, möglicherweise ist nicht auszuschließen, dass auch die politischen Kräfte hier in der Stadt, auch die Sicherheitsarchitektur, schon auch das Politische mehr in den Blick nehmen. Aber grob würde ich schon sagen, dass diese Jugendgruppen schon im Sinne dieser 2018er Riots agieren. Nämlich, die wissen schon, okay, 33% der Menschen hier in der Stadt wählen halt rechte Parteien. Sie wissen, sie verkörpern einen relativ großen Teil in dieser Stadt. Und das gibt ihnen unglaubliches Selbstbewusstsein. Und das unterscheidet sich dann schon von der Situation in Leipzig, wo sie diese Raumnahme mitten auf dem Campus teilweise rumzuhängen oder halt eben an links kodierte Orte zu gehen oder an migrantisch kodierte Orte zu gehen, Leipzig niemals sich wagen würden, aber in Chemnitz eben schon, weil sie halt wissen, sie verkörpern oder sie vermeinen zu wissen, sie verkörpern irgendwie so einen Volkswillen oder so eine Art von Mehrheitswillen.
Die Stadtgesellschaft in Chemnitz hat ja neben dieser neurechten, nee, nicht neurechten, aber rechten Jugendgruppenthematik, neuen rechten Jugendgruppenthematik, gerade auch was ganz anderes vor Augen. Und zwar, wir haben 2025, der Grund, warum wir angefangen haben, diesen Podcast zu machen, ist jetzt Kulturhauptstadt. Und da haben wir so, ja genau, da spielt es ja irgendwie auch rein. Ist es vielleicht ein sehr sinnvolles, sehr günstiges, für die Stadt sich anbietendes Feigenblatt, um all das ein bisschen unter den Teppich zu kehren?
Das ist ja jetzt suggestiv gefragt.
Vielleicht.
Feigenblatt. Naja, also die Entstehung dieser Kulturhauptstadt-Bewerbung, die ist ja durchaus spannend, wenn man sich anschaut, dass der Bewerbungsprozess, der war ja durchaus umkämpft, wenn man so will, und das Bitbook 1 präsentierte diese Stadt, also das erste Buch, womit sich beworben wurde, präsentierte die Stadt eben noch so als einen unentdeckten Kulturort, und da hatte dann die Kommission, die das bewertet hatte, auf europäischer Ebene dann zurückgemeldet, ey Leute, das kann nicht wahr sein, Chemnitz ist nicht eine unentdeckte Kulturstadt, sondern eine Stadt mit krassen Problemen und Stadt in Krisen. Und das müsst ihr viel präsenter machen. Und das hat dann die Stadtverwaltung durchaus beherzigt und verschiedene Gruppen wurden dann einbezogen. Also durchaus auch subkulturelle, zivilgesellschaftliche Gruppen. Vor kurzem habe ich tatsächlich auch die Grafikerin kennengelernt, die dann dafür verantwortlich war, dass das Bitbook 2 tatsächlich äußerst kritisch daherkam auf symbolischer Ebene. Und das hat natürlich ein relativ hohes Versprechen gesetzt. Es hat in die Stadt dann eben auch das Versprechen gesetzt, auch an die Zivilgesellschaft. Wir kümmern uns um unsere blinden Flecke und um diese ganze dreckigen Geschichten, die in dieser Stadt gehen. Bisher ist dieses Versprechen nicht eingelöst worden. Wenn man das mal anschaut, wie das in den Programmpunkten untersetzt ist, die Befassung mit dem Rechtsdruck, die Befassung mit 2018 und so weiter und so fort. Und von daher, naja, Feigenblatt, ich meine, ich leide da auch mit, wenn ich zum Beispiel die Führung der Kulturhauptstadt in Interviews zuhöre und die dann halt sagen, naja, wir wollen halt die Chemnitzerinnen nicht überfordern, wir wollen sie nicht so politisieren, wir wollen sie langsam ranführen. Ich denke mir dann immer, ja, okay, also ich möchte das nicht managen. Ich möchte eine Kulturhauptstadt in Chemnitz nicht managen, weil ich mir dann genau um sowas natürlich auch Gedanken machen müsste. Und ganz grob muss man natürlich auch sagen, sowas wie eine Kulturhauptstadt ist ja nicht irgendwas, was jetzt so, da geht es ja nicht ums Gemeinwohl. Das ist ja das, was suggeriert oder was es so als Versprechen auch immer mitträgt, dass sowas wie Kulturhauptstadt als Idee da ist, um Menschen zusammenzubringen, um Menschen Lebensfreude zu bringen. Aber klar ist natürlich, wir leben ja nicht in irgendeinem Wolkenkuckucksheim, sondern wir leben halt im Kapitalismus und von daher ist Kulturhauptstadt ein Mechanismus, um Städte konkurrenzfähig zu machen. Und das meine ich jetzt gar nicht so dumpf und blöd, aber das ist halt auch die Realität dann in diesem Konzept. Und von daher würde ich sagen, naja, Feigenblatt, nee, aber eben halt ein Normalzustand, der halt versucht, durch Festivalisierung eine Stadt zu beleben, verschiedene Krisen anzuteasern, zu bearbeiten und ja, eigentlich so eine eierlegende Wollmilchsau da zu präsentieren. Also die Stadt hat viele Krisen, Kulturhauptstadt wird draufgesetzt und soll viele dieser Krisen zumindest anteasern und irgendwie dynamisieren.
Und du würdest also sagen, also genau, andersrum, nicht du würdest sagen, sondern 2018 wird im Bitbook thematisiert, wird in der Kulturhauptstadt weniger thematisiert, um die ChemnitzerInnen nicht zu überfordern, so sagt es die Kulturhauptstadt. Aber bringt die Kulturhauptstadt Chemnitz selbst was, vielleicht auch in so einem Kontext von Demokratisierung?
Das ist eine spannende Frage, weil ich das eigentlich gar nicht so abschließend verneinen würde. Ich würde es grundsätzlich immer gerne verneinen. Aber das, was ich so höre und sehe, ich bin ja auch jetzt hier, deutet zumindest darauf hin, dass Leute in eine Dynamik reinkommen, wir steigen jetzt aus.
Genau, wir steigen jetzt erstmal aus.
Wir steigen jetzt aus, jetzt verschwindet die schöne Motoren.
Gut, dass wir das kurz erwähnen. Wir steigen jetzt aus und machen draußen noch kurz weiter. Also sind jetzt zurück auf dem TU Campus.
Wow, dieser Campus. Man muss dazu sagen, das ist wirklich unglaublich, dieser Campus wurde ja dieser zentrale Ort wurde ja so 2013, 14 oder so angelegt und es ist nur Beton. Es ist nur Beton und ich frage mich, also 2013 ist es nicht 100 Jahre her, sondern es ist gerade mal 12 Jahre her. Ich frage mich, was da schiefgelaufen ist, dass man sowas hat machen dürfen, weil es ist aus planerischer, aus ökologischer Perspektive, es ist vollkommen verrückt. Ihr wisst es, glaube ich, selber, muss nur 16 Grad sein und Sonnenschein, das glüht hier regelrecht. Da kann man sich ja kaum noch aufhalten.
Ja, genau. Aber du hast ja kurz zur Demokratisierung.
Genau.
Also du sagst, das ist kein abgeschlossener Prozess, sicherlich wird das passen und vielleicht bringt es was, vielleicht auch nicht.
Moment mal.
Ja. Genau, wir haben ganz gut. Zweite Frage, nächste Frage dazu noch. Du hast schon gesagt, es wurden zum zweiten Bitbook mehr kritische Stimmen gehört, mehr dazu eingebracht. Jetzt ist Kulturhauptstadt. Was fehlt dir in der Kulturhauptstadt an kritischen Stimmen, kritischen Perspektiven?
Was fehlt mir da? Also mir muss da, glaube ich, gar nicht so was fehlen. Ich würde sagen, und das ist jetzt ganz allgemein und das trifft wahrscheinlich auch viele Kulturhauptstädte zu und das geht nochmal zurück auf das, was ich gerade gesagt habe. Die Menschen auf so einer Affektebene erwarten sie ja, dass die Kulturhauptstadt ja wirklich ihr Leben verschönert oder verbessert. Also so eine Gemeinwohlorientierung oder ja, Lebensqualität. Und ich glaube, das kann man gut festmachen an den Volunteers. Das sind diese Freiwilligen, die sich so gemeldet haben, um den Ablauf der Kulturhauptstadt zu unterstützen. Ich glaube, das gibt es auch in jeder Kulturhauptstadt. Das sind mehrere hundert Leute, die sich freiwillig gemeldet haben. Das sind vornehmlich mittelalte Chemnitzerinnen. Es gibt auch Jüngere, will ich gar nicht verneinen. Aber auch so die, und die wollen halt was noch erleben. Und das ist spannend. Das ist so ein Milieu, was halt sagt, so wie, mir hat das bisher gefehlt, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, Urbanität zu erleben. Und die werden dann in so eine Dynamik reingerissen. Das finde ich durchaus spannend, was da so passiert. Also die Volunteers muss man im Blick behalten.
Würdest du gerne mehr von den Volunteers hören, sozusagen?
Nicht hören, ich würde die beobachten, weil das ist spannend, wo die Leute so rein so kommen. Und die erleben das, glaube ich, als allererstes oder aus allererster Hand, ob dieses Gemeinwohlorientierungsding so aufgeht. Also ob sozusagen ein anderes Gruppengefühl entsteht, ob diese Sprachlosigkeit und Leere, die diese Stadt so ausmacht, diese schweigende Mitte, ob sich das sozusagen irgendwie auflöst, ob das sich dynamisiert, dass Menschen wieder also miteinander in Kontakt kommen. Aber ich glaube, als großes Moment, was vielleicht immer eine Unzufriedenheit hinterlässt, ist ja, dass die Menschen in Chemnitz aufgrund dieser vielen Enteignungskaskaden, tatsächlichen und symbolischen, ja irgendwie dieses Verlangen haben, wieder das Gefühl zu haben, ihre Stadt ist tatsächlich aneignbar. Ne? Es kann demokratisch gelebt werden als Aneignungsform. Und da geht es ja letztlich um Eigentumsverhältnisse, weil das ist so, ist glaube ich, leider Gottes, ist unser Lebensgefühl immer darüber vermittelt, ob wir Zugang haben zu eigentumsförmigen Affekten, sage ich mal. Also im Sinne von das Gefühl haben zu können, ich kann über meine Alltagswelt verfügen. Ich bin ihr nicht schutzlos ausgeliefert, ich bin nicht fremd dieser Welt gegenüber und empfinde mich nur als Spielball, sondern ich kann selber diese Stadt oder den Ort, die Lebenswelt, in der man sich befindet, mitformen und beleben. Und ich glaube, das ist das große Versprechen, was die Kulturhauptstadt wie viele kulturellen Interventionen ja so mittransportiert. Und ich glaube, das muss enttäuscht werden. Das ist leider nicht machbar, weil über Eigentumsverhältnisse kann nicht verfügt werden. Und es sind ja nur symbolische Eingriffe. Also das, was sozusagen das tiefe Trauma von ostdeutschen Gesellschaftsverhältnissen, nämlich enteignet worden zu sein, nicht sozusagen über seine Alltagswelt verfügen zu können, entfremdet worden zu sein, ohnmächtig zu sein, hat ja seinen tiefen Grund darüber, dass man zum Beispiel im Wohnverhältnis, im Arbeitsverhältnis nichts zu sagen hat. Dass die Kontrollpunkte, die entscheiden, wie das Leben hier funktioniert, dass die woanders situiert sind, nämlich an den Sitzen der Eigentümerin. Und ich glaube, da kann natürlich eine Kulturhauptstadt selbst beim besten Willen und mit den besten Intentionen ja gar nichts dran ändern. Aber ich will damit nicht sagen, dass ich so auf symbolischer Ebene, auf so einer anderen Affektebene, wie zum Beispiel bei den Volunteers und bei diesen Dynamisierungsprozessen, Urbanität und so weiter, da kann sich schon was verändern. Also es klingt jetzt so wischiwaschi, aber das ist, glaube ich, ich würde halt immer sagen, man muss schon immer gucken, man muss ganz nah an den Menschen sein. Ne? Also man muss gucken, was sie wirklich da bewegt, was sie darin mit assoziieren. Und kann da jetzt nicht nur so theoretisch drüber sprechen. Deswegen bin ich da durchaus offen. Guck halt immer, okay, was passiert jetzt hier gerade? Zum Beispiel bei dem 18. Januar, als da die Eröffnung war, da haben halt mir viele Leute davon berichtet, dass es ganz zauberhaft war. Weil zum Beispiel, weil man sich in der Innenstadt getroffen hatte, weil man auch aus älteren Geschichten her irgendwelche Bekannten getroffen hatte, die eigentlich immer mürrisch sind, die waren auch da mürrisch, aber auf einmal war man gemeinsam in so dieser urban, in diesem urbanen Setting von vollen Straßen und irgendwie so eine Art von Grundlebensfreude, Aufgewühltheit. War ja auch ganz tolles, toller Sonnenschein, ganz tolles Winterwetter auf eine Weise. Und das soll wohl ganz spannend gewesen sein. Ich war selber nicht dort, aber Mann, das ist schon spannend.
Ja, spannend ist, glaube ich, ein gutes Schlagwort, weil so wie du das erzählst, klingt es sehr danach, dass die Kulturhauptstadt insgesamt ein sehr spannender Prozess sein wird. Jetzt auch noch weiterläuft. Wir haben ja gerade erst Anfang Juni. Wenn der Podcast rauskommt, glaube ich Anfang Juli. Und da gibt es ganz viel zu beobachten. Wir sind jetzt ausgestiegen. Du sprachst gerade von der Betonwüste, auf der wir hier stehen. Die Leute, die mit uns mitgefahren sind, sollen nicht ewig hier stehen müssen und schwitzen. Deshalb will ich das Ganze hier runterfahren. Wir können bestimmt noch stundenlang reden. Vielleicht finden wir auch noch einen anderen Format, aber da schauen wir erstmal, was die Zeit bringt. Willst du noch was ergänzen, bevor wir das Ganze hier runterfahren und abmoderieren?
Nein.
Dann danke ich dir, dass du bei uns mitgefahren bist, dass wir zusammen einmal die 82 fahren konnten. Für die Leute, die mit uns mitgefahren sind und auch die 82 gefahren sind. Ihr habt jetzt Chemnitz von einer ganz interessanten Seite gesehen. Und wir sind hier soweit fertig. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Hört gerne bei der nächsten Folge wieder rein. Wie gesagt, danke, dass du dabei warst und danke, dass ihr uns zugehört habt und beim nächsten Mal gerne wieder mitzuhört beim Podcast von Chemnitz Nazifrei unter dem Motto Wem gehört die Stadt?
Das war Wem gehört die Stadt? Der Podcast von Chemnitz, für Chemnitz und gegen Chemnitz. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein.